Heute spreche ich mit jemandem, der einen sehr spannenden Weg hinter sich hat. Vom Vertriebsleiter bei Microsoft zum Interims-Vertriebsleiter für verschiedene Startups mit ordentlich Wachstumsdruck hin zum selbstständigen Berater. Es ist kein geringerer als Morten selbst. Wir reden über Prozesse versus Pragmatismus, Planbarkeit versus Feuerlöschen, Präzision versus Wachstum. Kurz, was können Konzerne von Startups lernen? Und andersherum. Willkommen zu einer neuen Folge Anfang Sales. Viel Spaß und los geht's. Morten, erste Frage. Wie unterscheidet sich aus deiner Sicht Vertrieb in einem Konzern wie Microsoft oder Bertelsmann gegenüber zu einem Startup?
Größter Unterschied aus meiner Erfahrung ist natürlich die Reife des Sales-Prozesses. Im Konzern hast du im besten Falle, aber meistens sind die Konzerne ja Konzerne, weil sie Dinge richtig gemacht haben, hast du sehr klare Transparenz darüber, was funktioniert. Wo ist der Kunde? Was ist der ICP? Wie müssen wir die ansprechen? Was sind die KPIs dazu? Im Startup hast du das oftmals nicht. Also Startup ist jetzt in der Diskussion für mich wirklich Early Stage. Ne, vielleicht ein, zwei Vertriebler, Product Market Fit ist irgendwie da, aber die haben ganz, ganz oft noch nicht ihr Playbook gefunden. Und das sind ja auch Firmen, die bei uns dann oftmals anrufen und genau das brauchen. Und da ist natürlich so die Unterscheidung, ein Startup in der Stufe, die ein Playbook hat wie ein Konzern, würde auch nicht funktionieren. Ja, und ein Konzern, der so wild und auch ein bisschen impulsgetrieben agiert, wie jetzt ein junges Startup, wäre auch nicht richtig. Also insofern, die Unterschiede sind klar. Im Startup hast du mehr Freiheiten, was Fluch und Segen ist. Du kannst viel mehr ausprobieren, viel, viel schneller reagieren. Was da aber natürlich auch wieder die Gefahr ist, weil wenn du die ganze Zeit nur am Reagieren und impulsgetrieben unterwegs bist, verpasst du manchmal auch den richtigen Prozess sauber zu Ende zu führen. Und im Konzern ist es so, da hast du dann halt dieser Klassiker mit eingefahrene Strukturen, haben wir schon immer so gemacht. Was gut ist, weil wenn es Umsatz bringt, ist ja erstmal alles fein. Ne? Also wer Umsatz und einen hohen Deckungsbeitrag bringt, hat erstmal recht. Gleichzeitig glaube ich, dass viele Konzerne einfach durch ihre Historien, durch die Schwerfälligkeit, Dinge zu verändern, und das sehen wir ja auch immer in unseren Projekten, dann wirklich auf antiquierten Methoden sitzen. Also wir nennen jetzt den Namen nicht, aber du weißt, welche Firma ich meine, die dort wirklich händisch Kontakte und Telefonnummern rausrecherchiert. Und das ist ein Name, den jeder, der hier zuhört, kennt, anstatt dass sie irgendeine Art Enrichment-Tool nutzen. Ja, da sitzen die SDRs selber einen halben Tag da, recherchieren und danach telefonieren sie einen halben Tag, was absolut ineffizient ist. So, das hättest du im Startup nicht, da macht einer sich schnell eine Subscription bei Lusha und fertig ist die Sache. So, na, das ist so eine der Hauptunterschiede aus meiner Sicht.
Es gibt ja im Vertrieb, wie du es gerade angesprochen hast, dann massive Unterschiede und dementsprechend unterscheiden sich auch die Vertriebler in einem Startup und in einem Konzern. Aus deiner Sicht, was macht einen guten Vertriebler in einem Startup aus und was macht einen guten Vertriebler in einem Konzern aus?
Ja, die Frage haben wir immer wieder, gerade wenn wir in Projekten sind, wo auch die Vertriebsleiter uns fragen, hey, wen sollen wir dann als nächstes einstellen? Ich habe verschiedene Kandidaten oder auf was für ein Profil sollen wir denn suchen? Und klar, es ist als junges Unternehmen ist natürlich der Wunsch groß, komm, wir holen uns jemanden, der von einem großen Konzern kommt, der vielleicht in einem ähnlichen Markt schon im Konzern gearbeitet hat, weil dann kann der ja Vertrieb. Und das ist so ein bisschen der große Mythos, weil die Konzerne sind deswegen so gut, weil sie eine Struktur haben, weil sie eine sehr klare Struktur haben und natürlich auch mit Masse arbeiten können. Das heißt, Companies wie Microsoft, Salesforce etc., die können sehr gut einfach mal pro Jahr in Deutschland 30, 40, 50 SDRs einstellen. Und da ist aber einkalkuliert, dass 10 davon funktionieren, weil die Naturtalent haben, sich selber weiterbilden etc. Klar, die machen auch Enablement und die machen auch Trainings, aber die sind oft nicht das, was du wirklich im Job brauchst. Also es gibt ja einen Grund, warum wir dann immer wieder reingeholt werden, teilweise dann für einzelne Teams, weil die irgendeinen Teamleiter haben, der sagt, hey, ich brauche was einfach präziser ist als das, was der Konzern uns gibt. Aber dieser Mythos, dass du aus dem Konzern unbedingt sehr viel besser ausgebildet bist, ist definitiv ein Mythos. Im Startup, was brauchst du da? Da brauchst du, klar, du brauchst vertriebliches Wissen. Du musst wissen, wie spreche ich an, wie mache ich Messaging, wie mache ich Sequenzen, wie kommuniziere ich mit Leuten, die auf mich nicht gewartet haben. So. Gleichzeitig brauchst du im Startup aber auch natürlich viel mehr Gespür für Geschwindigkeit. Also du musst viel schneller dich bewegen. Keiner da draußen hat auf dich gewartet. Also als ich bei Microsoft war und wir Cold Calling gemacht haben, haben wir nicht viel gemacht. Wir haben das aber manchmal, weil es auch gar nicht unser ICP ist, den du unbedingt Cold Callst, plus da draußen, wer ist denn nicht Kunde, ne, in der Industrie von Microsoft? Aber innerhalb der Unternehmen und der Behörden haben wir teilweise Cold Calling gemacht. Egal, wen du angerufen hast, wenn du gesagt hast, hier, ich bin von Microsoft, dann hast du erstmal eine Minute Zeit gehabt, weil jeder, der da zuhört. Ne, dann, als ich dann da raus bin, war ich bei einem Startup, da hat einfach keine Sau von diesem Startup gehört und so, ja, was willst du von mir? Also da hast du schon mal einen Riesenunterschied. Wenn du von den ganz großen Marken kommst, hast du den Vorteil. Im Konzern brauchst du auch jemanden, der sich eher an gegebene Prozesse hält und die auch durchführt, so im Alltag. Ich glaube, jeder Vertriebsleiter wünscht sich da auch jemanden, der Sachen hinterfragt und sagt, Mensch, wir könnten Dinge besser machen. Wenn du das aber zu viel machst, wirst du die ganze Zeit gegen Barrieren laufen als Vertriebler und irgendwann ein Problem haben, ne? Und dann wirst du keine Lust mehr haben. Im Startup brauchst du diese Leute, die aktiv den Status quo challengen. Na, die sagen, hey, wir nutzen dieses Tool, warum nutzen wir nicht das andere? Lass uns doch mal ausprobieren. Oder einfach mal machen. Einfach mal Subscription holen für 50 Euro im Monat und einfach mal ausprobieren und dann zeigen, dass es besser funktioniert. Es gibt Dinge, die sich überschneiden. Klar, du brauchst einfach ein fundiertes Vertriebswissen. Aus meiner Sicht kann man sich im Konzern eher dahinter ein bisschen verstecken, hinter den Prozessen. Also ich habe mehr schlechte Seller in Konzernen gesehen und gleichzeitig dort die Top-Vertriebler. Also hast du die Bandbreite in beide Richtungen sehr stark, weil du dich natürlich im strukturierten Konzern eher verstecken kannst. Im Startup fällt sofort auf. Wenn du zwei Leute hast und einer macht Umsatz, der andere nicht und die Maßgabe ist ganz klar, Umsatz ist das Ding, dann fällt das auf, Punkt. Im Konzern kannst du über Activities und ich mache irgendwie strategische Projekte, kannst dich manchmal noch verstecken. Das geht im Startup nicht.
Super interessant. Ich glaube, ein Überschneidungspunkt, den sowohl das Startup hat, als auch der Konzern, ist der Druck, den man hat. Jetzt aus deiner Sicht als Vertriebsleiter, was würdest du sagen, wo ist der Druck höher? Eher, wenn du ein Quartal zu verantworten hast oder wenn es um die nächste Finanzierungsrunde geht?
Ja, ist gar nicht so leicht zu sagen, weil das natürlich kommt total auf die Company-Kultur an. Klar, bei den großen Konzernen, Salesforce, Microsoft, IBM etc. hast du Quartalsdenke, weil Stock Market, ne? Also klar, der CFO muss seine Projektion abgeben. Und bei Microsoft war es sogar so, dass wenn wir zu stark über Ziel waren, waren die Leute genauso unhappy, als wenn du unter Ziel bist, weil Präzision zählt. Die wollen verlässlich sein, ne? Weil kein CFO möchte, also wenn du am Aktienmarkt gehandelt wirst, möchte zu sehr drüber schießen, weil das ja bedeutet, dass du nicht klar genug planen kannst. Ne? Also Planungsgenauigkeit ist wichtiger im Konzern als. Also individuell und Team auf Teamgröße ist drüberschießen total geil. Alle freuen sich, machen sehr viel Bonus. Aber als strategische Leitlinie vom Konzern ist es nicht unbedingt gewünscht. Natürlich auch da, mehr ist immer besser als weniger, weil schieben kannst du den Umsatz notfalls, versteckst du ihn irgendwo, was auch immer. Ne, was da ist, ist da. Aber trotzdem, da ist es sehr wichtig. Beim Startup geht es natürlich um mehr ist besser, immer. Ne, das ist vollkommen klar. Wo ist der Druck höher? Also wenn du jetzt natürlich in der Finanzierungsrunde bist und deine Ziele nicht richtig schaffst, da ist es natürlich ein existenzielles Problem. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Druck so hoch ist, weil alle wissen, wenn das nicht kommt, wenn diese Deals nicht kommen, dann unterschreibt der Investor nicht und dann haben wir in x Monaten kein Geld mehr. Der Druck ist aus meiner Sicht existenzieller und krasser. Die Leute, die aber in diesem Job sind, sind aus meiner Erfahrung damit, können damit besser umgehen. Weil das denen Energie gibt. Im Konzern hast du diesen Quartalsdruck und das ist aber eher ein strukturell bedingter Druck. Da ist einfach klar, ja, es ist so und so viel, 3 Wochen vor Quartalsende, jetzt geht der Druck hoch, alle sind total nervös. Wo sind die Projektionen, wo ist der Forecast, lass uns gucken, ob der Deal slippt oder nicht. Das ist nervig, aber der Punkt ist, ein Tag nach Quartalsende redet keine Sau mehr drüber. Das ist ein bisschen so zweit. Am Tag danach wird die Ist-Zahl angeguckt, dann ist es nochmal relevant. Ein Tag später ist scheißegal, jetzt ist das nächste Quartal, jetzt ist es eh durch. Manchmal ist der Quartalsabschluss vielleicht stressiger, weil alle sich total wild machen und aber so die Langfristigkeit des Problems ist nicht so da. Beim Startup ist natürlich, wenn der Investor nicht unterschreibt, unterschreibt er nicht. Aber selbst wenn du keine Investorenrunden hast, wenn dein Umsatz bedeutet, wir müssen den Umsatz machen, ansonsten können wir Gehälter nicht zahlen, ist der Druck auch fucking hoch. Ne? Also ja, Ich fand es unangenehm beim Konzern. Ich persönlich, weil das natürlich auch ein bisschen künstlich gemachter Druck ist. Und ja, für mich war das da oft nicht so ganz ersichtlich, warum wir uns jetzt hier gerade 3 Stunden darüber unterhalten, ob diese Zahl jetzt präzise ist oder nicht. Aber gut, das ist persönlichkeitsabhängig.
Interessant. Das Ganze ist ja auch mit KPIs verbunden. Welche KPIs misst man im Konzern und welche KPIs misst man im Startup?
Ja, da würde ich jetzt gerne die Geschichte erzählen, dass im Konzern die KPIs immer super sauber sind und die genau wissen, was sie tun. Im Konzern haben sie sehr, sehr viele KPIs oft. Also natürlich generalisiere ich jetzt hier, ne? Also es gibt krasse Unterschiede. Es gibt fantastisch gut organisierte Konzernvertriebsabteilungen, die keine der Probleme haben, die ich gerade beschreibe. Aber ich gehe jetzt mal so in die Breite. Und natürlich haben wir mit denen zu tun, die Probleme haben. Ist auch klar. Die anderen brauchen sich bei uns nicht melden. Tendenziell im Konzern sehr viel mehr KPIs, weil viel mehr Menschen, die selber nach KPIs gemessen werden, diese dann in den Vertrieb reinpushen. Also, das heißt, du hast eine komplette Controlling-CFO-Riege. Du hast sehr viel Top-Management, die selber an gewissen KPIs gemessen werden. Und dann sagen die natürlich, ja, wer beeinflusst denn unseren Umsatz und unser Wachstum? Ja, der Vertrieb. Dann möchte ich aber bitte, dass unsere Vertriebler auch auf Deckungsbeitrag 2 gemessen werden. Ne? Das führt dazu, dass oftmals die Bonussysteme sehr komplex werden. Da, wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt mit Centify, Alex Dosse, haben wir diese Podcast-Folge schon gemacht. Der auch ganz klar sagt, macht simplere Bonussysteme. Und ich hatte das bei Microsoft auch. Ich hatte teilweise irgendwie 15, 16 verschiedene Variablen, die dann nochmal verschiedene Thresholds hatten, die dann nochmal anders waren. Verschiedene Produkte hier und da. Also da sind die KPIs deutlich komplexer, die eher dazu führen, dass weniger klar ist, was los ist. Im Startup ist ganz, ganz oft einfach nur Umsatz. So, und das ist auch, ganz ehrlich, ist erstmal okay. Weil Umsatz ist ein Zeichen dafür, ob der Markt dich wertschätzt oder nicht. Wenn du Umsatz machst, heißt es, du löst von Leuten Probleme. Der nächste Schritt ist dann Rentabilität, also Deckungsbeitrag beispielsweise, wo dann schaut, gut, ist denn unser Pricing, also kaufen die nur, weil wir saugünstig sind, ne, verkaufen wir unter den Kosten, natürlich geht das weg, natürlich kauft der Markt. Das ist dann der nächste Schritt. Also da ist dann meistens, wenn die Startups älter werden oder maturer werden, dass sie dann auch auf die Rentabilität und aufs Pricing achten. Im ersten Schritt ist es der Umsatz. So, dann kommen da manchmal noch Activities zu. Da bin ich allerdings super vorsichtig. Also ja, es macht manchmal Sinn, Activities zu tracken und vielleicht sogar einen Bonus drauf zu schalten. Schwierig, aber zumindest sich die mal anzuschauen, also diese KPIs zu nutzen. Das Problem ist nur mit Activities, wenn da zu viel Fokus drauf liegt und du noch nicht weißt, ob die Activity wirklich den Output liefert, den du dir wünschst, dann misst du Dinge, die dich in die falsche Richtung bringen. Insofern tendenziell Konzern, sehr viele KPIs, die oft sehr präzise sind, allerdings zu komplex werden in der Anzahl. Im Startup eher weniger. Ich hatte selten ein Startup-Projekt, wo wir gesagt haben, ihr braucht viel, viel mehr KPIs, sondern meistens immer einfach die 2, aber dafür dann richtig und sauber.
Super interessant. Bei Startups bzw. Scale-Ups steht ja auch immer im Fokus, wir wollen skalieren, wir wollen skalieren, wir wollen skalieren. Und aus deiner Sicht als Vertriebsleiter damals, was sind da die größten Hürden im Aufbau von einem skalierbaren Team?
Wenn ich meine Erstgespräche mit Vertriebsleitern führe, dann, ich würde sagen, in 60%, 70% der Fälle kommt dieses, ja, wir müssen skalieren. Gerade wenn es kleinere Unternehmen sind, stelle ich immer die erste Frage, was heißt denn für dich skalieren? Weil da gehen die Vorstellungen extrem auseinander. Ich glaube, die allermeisten suchen eigentlich eine replizierbare Systematik. Ein Vertriebsprozess, der replizierbar ist. Also, dass du den stumpf in Anführungszeichen wiederholen kannst. Die meisten Vertriebsleiter meinen wirklich einen replizierbaren Prozess. Das heißt, sie wollen eine Systematik haben, wie ihr Vertrieb, wie jeder neue Mitarbeiter einfach einen Prozess bekommt und wenn er allein diesem Prozess mal folgt, dann schon definitiv den Umsatz macht, den er machen muss. Das ist quasi ein Sales-Playbook, ein Sales-Prozess, der passt. Ein skalierbarer, wirklich in der Definition skalierbarer Prozess heißt ja, dass wenn wir die Dinge tun, die wir jetzt tun und dann, wenn wir quasi 1% an der einen Stelle besser werden, wird es hinten raus 10x hochgehen. Das ist wirklich Skalierbarkeit von einem Prozess, der nicht mit einem weiteren Mitarbeiter dann genau diesen Anteil mehr an Umsatz bringt, sondern dass es da eben exponentielles Wachstum gibt. Es gibt einfach Bereiche, wo das sehr, sehr schwer möglich ist und auch die Bereitschaft, seinen Sales-Prozess auf Skalierbarkeit umzustellen, oftmals gar nicht so da ist und das manchmal auch nicht Sinn ergibt, sondern ab gewisser Stufe in deinem Unternehmenswachstum brauchst du einfach einen replizierbaren Prozess, um erstmal Ruhe reinzubringen, deine Liquidität in den Griff zu kriegen, dass Umsatz planbar reinkommt. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie können wir denn jetzt 10x wachsen? So, was sind also die größten Herausforderungen, wenn du das so aufbaust, ist wissen, was du tun musst. Ganz einfach. Es gibt zu viele Vertriebsleiter, die selber auch gar nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Also was braucht denn ein replizierbarer Prozess? Was für Leute brauche ich da? Was müssen die können? Und da einer der größten Fehler, die oft gemacht werden, ist, man denkt, komm, ich hole mir einen erfahrenen Seller rein, der bringt mir dann die Struktur rein. Aber ganz ehrlich, ein richtiger Top-Vertriebler, klar, der hat seine Struktur, aber der hat seine Struktur, er weiß, wie er das macht. Das ist nicht unbedingt, dass der in der Lage ist, diesen Prozess dem Team beizubringen und den für dieses Unternehmen zu adaptieren. Das ist die Aufgabe von der Team- bzw. Vertriebsleitung, diesen Prozess aufzubauen. Da hapert es oftmals am Wissen, wie das Ganze strukturiert werden soll. Wie gehe ich denn an so ein Playbook ran? Und ja, das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung.
Jetzt sich für mich direkt die nächste Frage. Wie unterscheidet sich die Führung eines Vertriebsteams im Konzern versus in einem Startup?
Gehen wir mal nicht in die ganze Diskussion rein. Muss ein Teamleiter, Vertriebsleiter eigentlich selber auf der Payroll, beziehungsweise nicht Payroll stehen, sondern auf der selber Umsatz machen. Ne, das tendenziell sage ich, wenn du in einer Führungsposition bist, solltest du keinen großen Anteil deiner Zeit in eigene Deals investieren. Das geht im Startup aber einfach nicht anders, das ist auch vollkommen klar. Im Konzern ist es schwieriger, gleichzeitig hast du da zu viele Leute, die zu weit weg sind. Also insofern, das ist eine riesige Diskussion, überspringe ich jetzt mal. Aber grundsätzlich von der Führung, der Unterschied ist klar, im Konzern hast du einen klaren Prozess, du weißt, woraufhin du coachen sollst. Du kannst den Leuten klarer zeigen, wo sie hin müssen. Du weißt, wir haben diese 8 Stufen im Sales-Prozess und du kannst sie da klarer durchguiden, durchcoachen. Während du im Startup natürlich durch die Flexibilität, durch die Situation, dass Dinge heute anders sind als in 3 Monaten, weil sich das Produkt ändert, weil sich vielleicht der ICP nochmal ändert, da kannst du gar nicht so 1:1 jeden einzelnen Schritt mit denen gehen. Da ist aus meiner Sicht der Schritt wichtiger, dass du in die Basics sehr gut klar gibst, sehr gut mitbegibst und dann das Ziel denen mitgibst und dann in die Selbstverantwortung mit denen gehst und sagst, du, da müssen wir hin. So, wir haben jetzt hier mal 3 Wege, such dir jetzt einen aus, gib Gas und in 2 Wochen gucken wir nochmal drauf und schauen, wie es funktioniert hat. Im Konzern hast du nicht diese 3, 4, 5 Wege zur Auswahl. Dann sagst du, das ist jetzt unser Prozess, lass uns den sauber machen und ich helfe dir, möglichst die ganzen Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen und dich zu enablen. Das ist so aus meiner Sicht der größte Unterschied, die Freiheit und die Selbstverantwortung.
Mit den Unterschieden im Hinterkopf, was ist leichter zu managen aus deiner Sicht? Eher ein Team im Startup oder eins im Konzern?
Och, das hängt total von der Präferenz ab, was du machen willst. Ich persönlich würde lieber ein kleines Team im Startup, Scale-Up führen als im Konzern, weil ich das total geil finde, dass du Leuten klare Transparenz, wo sind wir, wo müssen wir hingeben, gibst und dann die aber die Freiheit haben, das selber rauszubekommen. Das ist einfach eine viel geilere Stimmung im Team. Wenn du weißt, worauf du achten musst, ne? Also jetzt nicht laissez-faire, jeder macht, was er will, sondern schon klar, wo es hingeht und auch rechtzeitig die Reißleine ziehen, wenn es nicht klappt. Aber das ist für mich der deutlich interessantere.
Interessant. Jetzt hast du beide Welten gesehen und beide Welten unterscheiden sich in einer gewissen Art und Weise. Was konntest du aus deiner Konzernzeit mitnehmen für Startup? Und was konntest du aus deiner Startup-Zeit mitnehmen für den Konzern?
Also ich war ja vorher in den Konzern und dann im Startup. Aber ich habe natürlich aus der Startup-Zeit, vor allem aus den Kunden, aus dem Startup-Bereich, für Kunden, die jetzt größer sind, das Thema Flexibilität und Toolstack mitnehmen. Also was wir in jungen Unternehmen sehen, ist natürlich eine unfassbare Bereitschaft für geile neue Tools, Dinge auszuprobieren. Da wird man halt zu viel ausprobiert, anstatt eine Sache sauber zu machen. Das ist ein Thema. Aber das ist etwas, wo Konzerne wirklich sich was abgucken können. Klar, du hast die ganzen DSGVO-Themen, die hast du im Startup nicht, wo sich einfach keiner drum schert. vollkommen klar, du kannst es als Konzern nicht einfach Lusha einführen und sagen, auf DSGVO scheißen wir. Aber zumindest mal die Bereitschaft, sich Dinge anzugucken. Ja, und es gibt ja auch Alternativen, die vielleicht funktionieren. Und auch sonstige Automatisierungstools etc. Also das sind Dinge, die Konzerne von Startups ganz, ganz klar lernen können. Auch hinterfragen, sind wir noch an den richtigen Leuten? Müssen wir den ICP mal ändern? Und auch da erstaunlich, wie viele Konzerne es gibt, die nicht eine klare Zielgruppendefinition haben, ne, die einfach nur durch ihre Marktmacht noch erfolgreicher sind. Startups können sich von den Konzernen 100% abgucken, hab einen klaren Prozess, weil Konzerne sind Beweis dafür, dass du nicht die individuelle Motivation brauchst einer einzigen Person, um Erfolg zu haben, sondern brauchst ein System, das einmal funktioniert hat, dass du so strukturierst, dass du es replizierbar mit neuen Mitarbeitern auch so umsetzen kannst. Das ist das Geheimnis. Ein klares, geiles Sales Playbook, das funktioniert, das so simpel und doch effektiv aufgesetzt ist, dass jeder das umsetzen kann. Und dann brauchst du auch nicht die hohe Motivation der Leute, sondern wenn sie eine Konsistenz an den Tag legen, weil sie wissen, wenn ich das tue, kommt am Ende das raus. Und wenn ich das 100-mal tue, kommt nachher 5-mal das raus. Das ist das Geheimnis, was die Konzerne in der Regel geknackt haben. Und das können sich Startups abschauen.
Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da. Abonnier den Podcast und schau gerne auf das LinkedIn-Profil von Morten oder auch gerne auf meins. Und freue mich auf jeden Fall auf dich bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.